Hallo und herzlich willkommen heute zur 224. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staudt und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. In der letzten Episode hat Hendrik Thoma eine Diagnose gestellt, die sitzt. Nicht die Qualität ist das Problem, sondern die Übersetzung. Sprache, Setting, Bilder. Heute drehen wir die Perspektive und gehen eine Ebene tiefer. Denn wenn Wein in der öffentlichen Debatte immer häufiger zuerst als Alkohol verhandelt wird, dann reicht es nicht, am Regal ein bisschen hübscher zu werden. Dann geht's um Kulturwert, um Sprache und darum, wie Stimmungen kippen und Bilder sich verschieben. Mein Gast heute ist Caro Maurer, Master of Wine. Sie ist Weinautorin, schreibt unter anderem für den Generalanzeiger Bonn, der Feinschmecker und Decanter, unterrichtet WZ-Diplomkandidaten in mehreren Ländern und sie sitzt dort, wo Qualitätsurteile im internationalen Maßstab fallen. 2026 ist sie Residential Co-Chair bei den Decanter World Wine Awards in London. Kurz, Caro verbindet Verkostung, Kommunikation und Öffentlichkeit wie nur wenige. Und ich starte gleich mit einem Gedankenexperiment. Drei Sätze. Wein ist Kultur, Wein ist Genuss, Wein ist Wirtschaft. Caro darf nur einen retten. Ihr dürft gespannt sein, welchen und warum. Und von dort aus gehen wir weiter. Wie argumentiert man für Wein, ohne in Abwehr oder Romantik zu flüchten? Welche Begriffe öffnen Türen? Und welche klingen heute wie Insider-Codes? Also, freut euch auf eine spannende Podcast-Episode, freut euch auf Caro Maurer. Los geht's! Also, herzlich willkommen, liebe Caro. Ich freue mich, dich heute hier im Podcast dabei zu haben. Schön, dass du da bist.
Danke, dass du mich eingeladen hast.
Caro, ich starte heute, nicht zuletzt, weil wir uns auch ein bisschen kennen, ganz ohne Aufwärmen. Ich gebe dir mal drei Sätze und du darfst nur einen davon retten. Wein ist Kultur, Wein ist Genuss, Wein ist Wirtschaft. Welcher Satz bleibt und welche müssen sterben, damit die Weinwelt eine Zukunft hat?
Wein ist Kultur. Für mich ist das eigentlich die wichtigste Bedeutung. Natürlich verdiene ich auch mein Geld mit Wein und lebe davon, aber Wein ist Kultur, ist das für mich das Allerwichtigste, ist Teil unserer Kultur.
Das ist sicherlich die edelste Antwort, die du auch aus meiner Sicht hätte geben könntest, aber wenn wir jetzt die Wirtschaft opfern, wer pflegt dann die Steillagen? Und ohne Genuss wird Wein dann nicht zu einer rein akademischen Übung im Museum? Also warum ausgerechnet Kultur der Begriff, der das Überleben sichert, wenn die Welt draußen möglicherweise ganz andere Sorgen hat?
Also ich denke mir, die Basis von allem ist das Kulturgut Wein für den Genuss genauso wie für die Wirtschaft. Also ich muss zwei Sätze opfern und der Satz, auf dem alles aufbaut, oder der Fakt, auf dem alles aufbaut, ist eigentlich das Weinkultur ist. So entsteht erstens die Landschaft, so entsteht der Genuss und letztendlich dann auch ein wirtschaftlicher Gewinn, den man damit erzielen kann. Also von dem her ist die Kultur die Grundlage dafür, für Wirtschaft und Genuss.
Das heißt, wir retten die Kultur, aber die WHO und viele Jüngere sehen nur noch Ethanol, wenn man so will, in schöner Verpackung. Also haben wir uns vielleicht auch mit diesem Kulturbegriff ein, ich will es mal moralisches Alibi nennen, erschaffen, um nicht über die Schattenseiten auch zu sprechen.
Die Schattenseiten zum Beispiel Alkohol. Ich glaube, dass erstens ist mal WHO und diese ganzen Studien, die jetzt immer wieder an die Öffentlichkeit oder an die Oberfläche kommen, die existieren zum Teil schon länger und zum Teil gibt es zu jeder Studie eine Gegenstudie. Jetzt ist gerade die Welle gegen Alkohol und die Welle ist gerade bloß nichts trinken. Ich höre das ja immer wieder, selbst Doc Esser im WDR hat letzte Woche wieder gesagt, am besten gar nichts trinken. Aber es gibt genauso viele Gegenstudien. Ich will ehrlich gesagt die Diskussion hier gar nicht eröffnen, ob gesund oder ungesund, weil ich glaube, es hat immer zwei Seiten. Und ich glaube, es geht nicht um den prinzipiellen Begriff, ist Wein gesund oder ist Wein ungesund, sondern es geht genau darum, worüber wir reden. Ist Wein Kultur und ist Wein Genuss? Ist Wein ein wirtschaftlicher Faktor? Aber gesund und ungesund sind die letzten Sachen, die man eigentlich bei Wein dagegen abwägen muss. Das ist für mich das Erste. Das Wichtigste ist, Mensch, du musst schon ganz schön viel Wein trinken, um wirklich total betrunken zu werden oder um total abhängig davon zu sein und schon morgens zwei Flaschen reinzuziehen. Abgesehen davon kannst du in Wirklichkeit guter sein oder ich würde es nicht investieren. Also da kommt der Genuss ins Spiel. Wenn ich ein gutes Glas weißen Burgunder oder Chardonnay im Glas habe, dann trinke ich daran wirklich 2 Stunden lang.
Weißt du, ich habe manchmal Angst, dass wir dieses Argument Kulturgut, Jahrtausende altes Kulturgut verlieren, weil wir auch zu lange so getan haben, als sei Wein kein Alkohol. Wie geht es dir da?
Naja, ich gebe dir mal ein Beispiel. Als ich die Prüfung zum MW gemacht habe, da gibt es 5 Prüfungsfächer und das letzte geht um aktuelle Themen. Und es kam tatsächlich die Frage, to what extent is wine social evil? Und dieses fünfte Fach, das geht tatsächlich um Diskussionen, analytische Prozesse oder analytische Herangehensweise. Und es gibt bei so einer Frage keine richtige und keine falsche Antwort. Also ich hätte die Antwort wählen können. Zu high extent, also zu einem großen Ausmaß, oder to low extent, zu einem kleinen Ausmaß. Und ich habe erstaunlicherweise schon genommen, weil die Argumente sind natürlich leichter zu greifen, to high extent. Habe aber dann innerhalb dieses Essays, innerhalb der Antwort diskutiert, warum. Es ist natürlich Alkohol dabei, nur es ist nichts, womit man sich eigentlich einfach betrinkt. Es hat ja nicht 40, 50 Volumenprozent Alkohol, sondern es hat, sagen wir mal, wenn man Deutschland sich anschaut, 10, 12 Volumenprozent Alkohol. Also man braucht sehr viel dazu. Und haben mir geleugnet, ich habe es eigentlich nie geleugnet. Also ich sage immer, dass Alkohol im Spiel ist und ich sehe Leute, die damit kämpfen und die müssen die Finger vom Wein lassen. Nur ich bin gegen eine Verbotskultur. Auch wenn es mir nicht behagt, ich mag kein Feuerwerk an Silvester, aber ich bin dagegen, dass es komplett verboten wird. Mir geht es eher durch die Vernunft, dass man das Menschen erklärt, warum das keinen Sinn macht, wegen Feinstaub und wegen Lärm. Aber Verbotskultur in Deutschland ist immer schnell herbeigerufen und wird nie wieder verschwinden. Von dem her, Alkohol zu verbieten oder Wein zu verbieten, was die WHO da abzuraten, strengstens abzuraten davon, was die WHO macht, macht für mich überhaupt keinen Sinn. Ich denke mir, die menschliche Vernunft steht über dem auch, also wenn es Wein betrifft. Zum einen ist es auch teurer. Nehmen wir tatsächlich eine gute Flasche Wein, sagen wir jetzt mal, ich investiere 15 Euro in einen sehr guten Riesling aus Deutschland oder ich investiere mehr. Dann gehe ich damit auch wesentlich bewusster um, wie wenn ich den Rum oder den industriehergestellten Wodka für ein paar Euro kaufe und eigentlich schon Alkohol spüre nach dem ersten Schluck.
Wird natürlich auch viel, viel Wein unter 5 Euro verkauft. Da ist dann dieses Argument nicht mehr ganz so stark. Gerade wo du das so erläutert hast, kam mir ein Bild in den Sinn, auch weil es ja auch noch in eine andere Richtung sich entwickelt. Erleben wir vielleicht aktuell so etwas wie einen Kodak-Moment? Ich fotografiere gern und beschäftige mich manchmal auch mit der Historie der Fotografie. Also Kodak-Moment meint technisch perfekt, aber die Welt zieht emotional weiter. Wo in deinem Alltag als MW spürst du diesen Relevanzverlust am schmerzhaftesten?
Den Relevanzverlust. Wow, Kodak-Moment. Wow, ich würde das viel simpler sehen. Natürlich bewegt sich die Welt weiter, die Gesellschaft be bewegt sich weiter und es gibt immer Trends. Ich denke, wir gehen halt jetzt gerade durch die Welle oder wenn es so ist, durch das Tal des wenig Alkoholtrinkens oder Wein ist nicht so relevant, lieber ein Cocktail. Für mich ist es ja momentan die Generation Cocktail. Aber Kodak-Moment, Relevanzverlust. Der Relevanzverlust. Ich merke ihn eigentlich nicht. Ich halte, das ist eine Generation jetzt, die das hochspielt. Ich glaube, es wird genauso wieder der Gegentrend kommen. Generationen haben immer Gegentrends erschaffen. Und ehrlich gesagt glaube ich, dass sich das auch wieder wandeln wird. Wird klassische Musik aussterben? Wird das Theater aussterben? Ich glaube, beides hat Relevanz und beides wird weiter bestehen. Und dasselbe gilt auch für Wein als Kulturgut. Es hat Relevanz und es wird weiter bestehen, auch wenn manchmal schwächere Zeiten sind. Ich merke einen, wie sagtest du, Relevanzverlust, sagtest du? Relevanzverlust. Also er ist nicht bei mir angekommen. Jetzt, dann nehmen wir die untere Zeile, das Wirtschaftliche ist weder wirtschaftlich bei mir angekommen, noch, dass ich weniger mich relevant fühle. Vielleicht irre ich mich auch total, vielleicht bin ich dafür nicht sensitiv genug, aber ich glaube, dass, sagen wir jetzt, in unserer Generation Wein noch mehr Relevanz hat als vielleicht bei einer jüngeren Generation, sagen wir mal, die, was man Gen Z bezeichnet, 20 plus. Also ich glaube, das ist einfach eine Generationenfrage.
Ja, ich habe halt eher durch meine Kinder auch Kontakt zur Generation Z und Alpha. Aber ich habe verstanden, du siehst es nicht so schwarz. Ja, Wein ist Jahrtausende alte Kultur. Die wird nicht so ohne weiteres verschwinden. Aber deswegen dieses Beispiel Kodak, die hatten diese Sicherheit auch. Kodak dachte, dass Menschen immer Papierfotos in den Händen halten wollen und sind dann den Bach runtergegangen, weil die Dinge anders gekommen sind. Haben wir nicht ein Kommunikationsproblem und müssten Wein vielleicht auch besser erklären, wenn ich gerade an diese junge Generation denke?
Oder vielleicht Wein weniger erklären. Vielleicht machen wir es manchmal zu kompliziert. Das sage ich voll und ganz, stimme ich dir dazu. Aber nochmal, wird der deutsche Schlager die deutsche Oper eliminieren? Das ist in etwa der Vergleich. Wird der Cocktail oder irgendein Kombucha-Getränk Wein eliminieren oder verdrängen? Nicht eliminieren, es ist zu viel gesagt, aber verdrängen. Ich glaube, alle haben ihre Berechtigung und es ist wunderbar, dass sie parallel existieren. Also ich glaube nicht, dass Wein wie ein Papierfoto ausstirbt. Und da haben wir jetzt übrigens, da ist ein schräges Bild. Ich muss jetzt mal auch kurz nachdenken. Das ist ein schräges Bild, weil das Kodak-Foto ist einfach eine andere technische Sache und es ist tatsächlich nicht so nachhaltig als ein Digitalfoto. Und abgesehen davon lassen sich Leute immer noch Papierbücher, Fotobücher drucken. Ich glaube, da gibt es auch genügend Firmen, die davon leben. Also ich glaube nicht, dass es ein Verdrängungsprozess ist. Ich glaube, das ist eine Parallelwelt, die sich aufbaut und halt wieder irgendwann nachlässt.
Ich will mit dem Bild weitermachen. Vielleicht hilft uns das. Mitte 20, so wie die Kinder von mir, steht vor dem Weinregal. Sieht diese Person vor dem Weinregal eine Einladung oder eine Wand aus Hieroglyphen?
Es kommt darauf an, wie die Wand aufgebaut ist. Also natürlich ist, wenn du in den Supermarkt gehst, es gibt hier einen in Bonn, der hat, ich glaube, mindestens 800 Positionen drinstehen, wo man sich vielleicht verloren fühlt. Die haben auch meistens dann jemand in der Weinabteilung. Und man bekommt Hilfe. Und warum nicht aufs Etikett schauen, wenn mich ein Etikett anspricht und ich denke mir, oh, ich will einen Weißwein und der hat ein gutes Etikett, dann probiere ich ihn halt. Also ich weiß nicht. Ich glaube, da fühlt sich jeder ein bisschen verloren, der nichts mit Wein zu tun hat und eine Flasche Weißwein für 7 € sucht. Der wird garantiert, oder er oder sie werden garantiert ein bisschen hilflos sein. Ich hoffe immer, es kommt jemand, der hilft und Ratschlag gibt. Aber was machst du, wenn du vor einer Wand voller Wodka stehst oder voller Whisky? Bist du damit besser bedient? Oder eine Wand voller Kombucha und fermentierten Getränken, bist du damit leichter bedient?
Meinst du, es ist ähnlich kompliziert oder ähnlich komplex?
Ja, ich finde es fast noch komplexer. Ich habe keine Ahnung, was drin ist und wie es schmeckt. Für mich ist es, ich bin da hilflos.
Ja. Ja. Wenn ich mit den jungen Leuten ins Gespräch komme über diese Themen, dann kommen eben die, sie können das Etikett überhaupt nicht dechiffrieren, ne? Das ist mal das Erste. Wir verstehen gar nicht, was da draufsteht.
Echt? Was ist daran so kompliziert? Da steht Riesling drauf. Sag jetzt einfach mal.
Ja, erstmal finden bei all den vielen anderen Informationen, die da auch noch draufstehen und dann damit das Richtige anfangen können. Also, das ist für viele komplizierter wahrscheinlich, Caro, als du denkst. Deshalb ist meine Erfahrung, dass es viele längst aufgegeben haben, das verstehen zu können und deshalb gar keinen Wein kaufen oder nach dem Etikett greifen, das sie anspricht. Also, ich glaube, es ist eine verbreitete Erfahrung, dass Wein für viele zu kompliziert ist.
Weißt du, was meine Empfehlung dann ist? Sie sollen mal die Schwellenangst überwinden und zu einem Weinhändler gehen. Wenn sie wirklich tatsächlich hilflos sind, dann gibt es da Leute, die ihnen tatsächlich den Wein auch noch erklären, weil sie wissen, was drin ist. Und nochmal, für mich ist, wenn ich stehe genauso hilflos vor Kombucha dran. Also ich weiß auch nicht, und es kann aus Gemüse sein oder kann aus Obst sein, wie schmeckt, was drin ist. Also von dem her. Ich weiß nicht, ob ein Weinetikett so kompliziert ist, nur auf einer hohen Ebene. Wenn du wirklich ein Bordeaux willst und du suchst was Explizites, du willst ein Grand Cru Bordeaux und du willst ihn vielleicht ein Premier Deuxième, Troisième Cru und du willst ihn aus einer bestimmten Region und Subregion von Bordeaux, dann mag es komplizierter werden, dann muss man Wissen mitbringen. Aber ansonsten, ich weiß es
Wenn du
nicht, ich finde.
dabei wärst, wenn du daneben stehst, Caro, wie würdest du das Gespräch suchen?
Mache ich übrigens öfters. Aber dann halten die Leute mich für aufdringlich. Ich sage immer, das ist mein Beruf, kann ich ihnen vielleicht helfen. Manchmal, die Frauen sind, glaube ich, da eher offen, mit mir zu sprechen. Aber da, wo ich einkaufen gehe, selbst in den Supermärkten hier in Bonn, in den Weinabteilungen, die wirklich gut bestückt sind, ist meistens jemand, der auch hilft. Also ich war zuletzt, erinnere mich, bei Feinkost Meier auf Sylt in Wenningstedt und stand vor dem Regal und dann kam sofort einer und sagte, kann ich Ihnen weiterhelfen? Ich sagte, danke, geht schon. Aber ist natürlich immer besser, Hilfe zu haben in einem Supermarkt, ist klar. Aber ich empfinde, ich weiß, machen wir uns selber zu kompliziert? Erklären wir Wein zu etwas Komplizierten? Ich finde es nicht so schlimm.
Hast du nicht manchmal das Gefühl, dass wir es zu kompliziert machen, an den Menschen vorbeireden, auch was unsere Weinbeschreibungen anbelangt?
Was unsere Weinbeschreibung anbelangt. Ich meine, wir beide haben zusammen das Wessett Diploma gemacht. Und ich habe den Master gemacht, da gibt es kein Sprachduktus mehr, keinen vorgeschriebenen. Aber das Einzige ist, dass man versteht, wie man einen Wein beschreibt. Also nochmal, ich erkläre das im Unterricht auch immer. Ich darf einen Wein nicht beschreiben, indem ich sage, er schmeckt wie meiner Großmutters Apfelkuchen, weil den kennt keiner. Aber wenn ich sage, er schmeckt nach so saftig wie ein grüner Apfel, ist es ein allgemein verständlicher Begriff und es gibt den Menschen eine Idee, wie der Wein vielleicht schmecken könnte. Und wenn ich sage Zitrus, dann Noten, dann habe ich Zitronenschale oder Orange, dann vermittle ich doch einen Begriff, den fast alle von uns kennen. Das, was ich mache oder wie ich beschreibe, jemand hat sich bei mir beschwert, ich habe geschrieben, nicht fibrieren, flirrende Säure. Dann habe ich gesagt, okay, das tut mir leid, wenn Sie es nicht verstanden haben, ich meine damit fibrierende Säure. Dann hat man vielleicht eher ein Bild davon. Aber gerade professionelle Weinkritiker, Weinbeschreiber, wie die Kollegen hier, Jens Priewe, Stefan Reinhardt, Stuart Pickett, wir schreiben doch nicht poetisch, wir schreiben eher analytisch.
Logisch, wenn wir miteinander reden oder wenn Winzer untereinander reden, da benötigen wir Begriffe wie stramme Säure, Tanninstruktur oder reduktiv. Nur, wie sollten wir über Wein sprechen, wenn wir Menschen einladen wollen, unsere geliebte Weinwelt kennenzulernen?
Ja, aber komm, schau doch mal an, was dann andere, dann kamen Junge, die uns erklärt haben, wir machen das viel zu hochgestochen und dann schreiben sie als Beschreibung, geiler Wein. Geiler Wein. Herr Kutzer, ist es denn bildlicher, ist es denn anschaulicher, wenn ich sage geiler Wein? Es ist doch wesentlich analytisch oder wesentlich nachvollziehbarer, wenn ich schreibe, es ist ein trockener Wein, er hat eine sehr straffe Säure, er hat Aromen von grünen Apfel. Und er ist sehr jung und er ist sehr jugendlich und soll jung getrunken werden. Ist doch eher beschreibend, als wenn ich sage, geiler Wein.
Ja, geiler Wein, das ist kann alles und nichts sein, ne?
Genau. Und von dem her, also ich versuche es, ich kann jetzt nur für mich sprechen, ich möchte die Kollegen da nicht reinreißen, aber ich versuche nachvollziehbar zu schreiben über Wein. Und ich hoffe, es gelingt mir. Sonst bitte an alle da draußen, meine E-Mail ist auffindbar und schreiben Sie mir.
Nee,
Aber ich hoffe, man kann es nachvollziehen.
ich glaube, genau dafür stehst du und bist du auch bekannt. Wenn du Wein heute in einem Satz definieren müsstest, also nicht technisch, sondern kulturell, wofür steht Wein noch und wofür steht er nicht mehr?
Um jetzt was Kluges rauszukriegen, bräuchte ich jetzt bestimmt eine halbe Stunde drüber nachzudenken. Ein Satz. Wein ist für mich, ja, es ist tatsächlich ein Kulturgut, das zwar alkoholhaltig ist, aber auch allerhöchsten Genuss vermittelt, dem man zuhören kann, das man genießen kann und das Teil meines Lebens ist.
Ja, da geht es immer, denke ich, auch ein bisschen um Genuss, um Entschleunigung, um die Verbindung von Mensch zu Mensch, aber auch die Verbindung vielleicht von Mensch und Boden. So eine Verbindung herzustellen zwischen dem Wein, den wir im Glas schmecken, und seinem Entstehungsort. Das ist ja genau das, was ihn auch unterscheidbar macht von Industrieprodukten, ne? Dass er da etwas hat, was schmeckbar ist und was rückführbar ist auf einen ganz konkreten Entstehungskontext.
Aber du machst es doch schon kompliziert. Du machst es ja jetzt schon kompliziert mit dem, was du sagst. Du lieferst einen Beipackzettel zum Wein. Und ich sage jetzt mal 80% der Konsumenten, ich sage nicht von denen, die wirklich sich damit beschäftigt haben. Die wollen doch keinen Beipackzettel, kein Getränk mit dem Beipackzettel, dass da kalkreicher Boden ist. Das ist dann schon das fortgeschrittene Stadium.
Caro, vielleicht geht es bei unserer Einladung ja um beides. Einerseits niedrigschwellig und ganz und gar nicht elitär zu kommunizieren, aber andererseits auch zu zeigen, dass Wein, also zumindest die handwerklich bereiteten, etwas Besonderes ist, etwas Einzigartiges, ein Genussmittel, das so wie es schmeckt mit Winzerhandwerk, zu tun hat und stark mit einem, ja, spezifischen Ort auch verknüpft ist. Insofern doch auch das ideale Gegenmodell zur globalisierten Einheitsware.
Also erstmal grundsätzlich ja. Und erstmal, es ist wirklich eine grundsätzliche Sache, wie schmeckt der Wein? Ist er sehr fruchtig oder ist er eher erdig? Ist er eher mit fortgeschrittenen Aromen, wie ich sag jetzt mal Ingwer, eingelegte Quitte oder was auch immer? Ist es erstmal einfach nur, um Bilder zu schaffen? Das Bild ist erstmal nicht der Boden und das ist schon Stufe 2.
Ja, aber weißt du, wir haben vorhin mal habe ich gefragt, welchen Satz würdest du retten? Und da hast du dich für die Kultur entschieden. Und zu dieser Kultur gehört natürlich auch Terroir. Da ist sozusagen die ganze Weinwelt in Frankreich und darüber hinaus ist quasi darauf aufgebaut. Also ist ein elementarer Bestandteil. Wenn wir das jetzt in der Kommunikation wieder nur auf schmeckt oder schmeckt nicht reduzieren, dann ist das ja eigentlich auch nicht zielführend.
Ich glaube, das ist Stufe 2. Also du musst ja auch die Leute erstmal abholen, dass sie sagen, finde ich gut, würde ich gern mehr davon hören. Das ist für mich, jetzt bin ich jemand, der nicht auf den unteren Levels unterrichtet. Ich unterrichte schon Leute, die mit dem Vorwissen reinkommen. Ich unterrichte Weinakademiker oder Wesset Diplom, und zwar nur auf Level 4 und ich gehe von einer ganz anderen Voraussetzung natürlich aus. Aber da sind die Leute dann, weil sie mal gesagt haben, schmeckt mir oder schmeckt mir nicht. Und jetzt möchte ich mehr drüber wissen. Wenn man die von vornherein ausblockt und sagt, Wein muss man erstmal das Terroir verstehen, sonst kann er einem nicht schmecken, halte ich das für sehr gewagt.
So natürlich nicht. Man muss nicht das Terroir verstehen, bevor der Wein einem schmeckt, logischerweise, aber seine Herkunft, die Landschaft und die Typen, die ihn gemacht haben, die können doch Bausteine einer Kommunikation sein, die nicht simpel ist, sondern originell und einladend. Also Position beziehen im Sinne der Kultur und Abgrenzung gegenüber kulturlosen Industriegetränken.
Ich beziehe die Position, indem ich quasi sage, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Oder wenn ich in der Weinkolumne, natürlich, eine Leserin hat mir mal geschrieben, warum ich immer nur Weine positiv beschreibe und nie negativ. Und ich sage, da muss ich nicht die negativen Weine beschreiben, die mir nicht gefallen. Ich kann nur Empfehlungen aussprechen. Also ich spreche eine Empfehlung aus. Und ich hoffe, ich mache diese Empfehlung nicht zu kompliziert. Natürlich erkläre ich ein bisschen was. Und natürlich sage ich auch, ein leichter Wein kommt aus einem kühlen Jahrgang. Das heißt, was resultiert daraus? Er hat eine höhere Säure, er hat weniger Alkohol und ist angenehm frisch. Aber ich denke mir, zuerst muss man das auch mal als Genuss sehen. Es gehört dazu zur Kultur. Und ich muss die Leute irgendwo mitnehmen. In einem unteren, einfach in einem einfacheren Weg.
Was könnten wir tun? Also die Situation ist ja im Moment die, dass tatsächlich in der jüngeren Generation weniger Wein getrunken wird, generell ein anderes Verhältnis zu Gesundheit und Alkohol existiert. Die Babyboomer wachsen so langsam raus, kommen in ein Alter, wo sie tatsächlich nicht mehr so viel Wein trinken dürfen sollen. Und auch weniger trinken. Also da sind wir in der Entwicklung drin. Wie laden wir wieder Menschen ein, Wein als etwas Erstrebenswertes, etwas Tolles zu empfinden, was ihr Leben bereichert? Wie könnte so eine Einladung aussehen? Welche Rolle spielt der Preis? Welche Rolle spielen auch Kommunikation, Geschichten? Wo siehst du entscheidende Stellschrauben?
Erstmal, wenn ich die Antwort auf deine Frage hätte, dann wäre ich jetzt reich und erfolgreich und jeder wollte mich engagieren. Ich habe darauf nicht die eine Antwort und ich glaube, die eine Antwort gibt es nicht. Ich glaube, es ist mit Sicherheit Geschichten, die spielen eine Rolle, um das zu vermitteln. Ich glaube, der Spaßfaktor spielt, um Leute abzuholen, eine große Rolle. Und ich sag mal einfach, es gab immer Menschen, die keinen Wein getrunken haben. Und es wird sie auch in der Zukunft geben. Und ich finde es jetzt nicht so zwanghaft. Also es ist so zwanghaft, dass jeder versucht, jetzt eine Lösung zu finden. Was können wir ändern? Wie müssen wir es ändern? Ich denke mir, man muss es wirklich anschauen. Aber ich komme jetzt aus Kopenhagen zurück. Wir haben gerade darüber gesprochen, aus Kopenhagen vom Cool Climate Summit. Es waren unwahrscheinlich viele junge Leute dort. Ich war am Abend in der Bar, Excellent Bar Wien, und es waren unwahrscheinlich viele junge Leute dort. Also ich sehe das Ende noch nicht. Was ich eher sehe, ist wirklich ganz schwachen Punkt, ist einfach die Wirtschaftsleistung momentan. Dass tatsächlich jeder sagt, ich trinke vielleicht weniger und ich trinke vielleicht auch mal einen preiswerteren Wein. Aber ich sehe den Totalverlust noch nicht, der jetzt immer schwarz gemalt wird. Also manchmal denke ich, das ist wirklich eine deutsche Attitüde, dass man alles sofort in die Richtung Null schreibt. Es trinkt plötzlich keiner mehr Wein. Und Babyboomer trinken, weil sie älter sind, sie wachsen aus dem Wein raus. Das habe ich jetzt gerade überhaupt nicht verstanden. Ich weiß es nicht, ich gehöre zu den Babyboomern. Ich bin ein typischer Babyboomer, ich trinke Wein. Und die Babyboomer um mich rum trinken Wein. Das ist weniger die Generation Cocktail. Also da sind eher noch Leute, die quasi einfach damit aufgewachsen sind, das gelernt haben. Und ich glaube, es kann auch sein, dass wirklich die Jungen, deine Generation Z mit deine Söhne oder was du gerade erzählt hast, dass es einfach auch einen Wechsel gibt irgendwann, wo sie sagen, ich mag keinen Cocktail mehr. Ich mag lieber etwas, was Wein entspricht.
Ja, was ich meinte mit den Babyboomern, die werden halt älter, ne? Und gesundheitlich angeschlagen zum Teil und irgendwann sterben sie. Und die Kohorten, die danach wachsen, sind einerseits weniger zahlreich und die Prognosen sind, und wenn ich auch die Geisenheimer Ökonomen da mir mal heranhole, dann sieht es so aus, als dass das ein längerfristiger Trend ist. Es wird bis zu 30, 35, 40% wahrscheinlich in Zukunft weniger Wein gebraucht. Und das hat verschiedenen Ebenen Konsequenzen.
Also erstens kenne ich die Prognosen auf 40% nicht, die kenne ich auf 20% und ich folge auch den Geisenheimern. Aber das ist immer, ich erinnere mich, als ich jünger war und ich hatte eine Gast, es war ein Vortrag in Geisenheim von Professor Hoffmann, war das glaube ich der Marketing-Prof damals, der erklärte, an der Mosel, die Mosel muss umgestockt werden. Da darf jetzt nur noch Rot gepflanzt werden, weil Rot wird von den Kritikern besser bewertet und für mehr Geld verkauft. Wann waren das? Anfang der 2000er Jahre, um 2000, also noch gar nicht so lange her. Und da habe ich mir gedacht, das darf nicht wahr sein. Ich habe sogar gefragt, meinen Sie das jetzt ernst? Ja, klar. Die Mosel ist heute noch zu 80, 90% mit Riesling bestockt oder Weiß bestockt und hat einen sehr einmaligen Stil, der nirgendwo in der Welt kopiert werden kann. Den hätte man nie und nimmer durch Rot ersetzen sollen. Rot ist immer ein ganz tolles, ganz tolle Rotweine inzwischen von dort, aber nicht ersetzt. Und warum soll ich? Ich glaube, dass die Geisenheimer Professoren vielleicht manchmal zu kurz gucken. Dass wir jetzt auch, wir können die Prognosen nicht auf die nächsten 100 Jahre festschreiben. Wir können die Prognosen auf die nächsten paar Jahre festschreiben. Und nochmal, es gab immer Generationen, die anders gedacht haben und anders genossen haben und anders getrunken haben. Und ich glaube, wir machen das, es ist eine Schwarzmalerei, was zurzeit stattfindet, anstatt anzupacken, zu versuchen, diese Zeit zu überleben und vielleicht auch Änderungen einzutragen in dieser Zeit. Aber die Änderungen werden nicht radikal sein. Es wird auch demnächst keinen blau-rosa getupften Wein geben, damit wir ihn besser verkaufen können.
Ja, ich habe das zur Kenntnis genommen, Caro. Du bist optimistisch. Du siehst, dass die Welt sich immer verändert hat und dass man Zukunft nicht so ohne weiteres extrapolieren kann auf bestimmten Daten, die wir heute so vermuten. Es kann auch ganz anders kommen. Und damit hast du sicherlich recht.
Übrigens schockiert mich deine Aussagen zum Alter. Ich meine, ich hoffe, sagen wir, ich werde 90 Jahre alt und ich hoffe, dass ich immer noch jeden Tag ein Glas Wein trinke, bis ich sterbe. Und das hatte ich mir vorgenommen, dass wenn ich viel Zeit habe, möchte ich noch so viel Geld haben, dass ich einmal die Woche gut essen gehen kann, guten Wein trinken kann. Und wirklich, ich hoffe, dass ich das schaffe, bis ich 90 bin.
Da bin ich ganz bei dir. Also auch diese Hoffnung habe ich. Ich will auch 90 werden und möglichst lange fit sein und Wein trinken können. Was würdest du einem 25-Jährigen sagen, der Genuss spannend findet, aber beim Thema Alkohol sofort moralisch abwinkt? Also, welcher erste Satz öffnet die Tür, ohne den Kerl oder das junge Mädel da zu belehren?
Du verlangst mir jetzt heute wirklich viel ab.
Ich entschuldige mich bereits
In
jetzt.
klugen Sätzen, die ich produzieren muss. Ich würde diesem jungen Menschen eindeutig ein Riesling-Kabinett von der Mosel empfehlen mit 7,5 Volumenprozent Alkohol und ich würde sagen ein Glas. Und einfach mal zu hören, wenn man weggeht vom Schlager der Getränke, von den Cocktails zu etwas Klassischen, der Klassik. Und man wird davon nicht betrunken, man kriegt davon keinen Zuckerschock und es ist etwas, was unwahrscheinlich feinsinnig ist. Das würde ich einem 25-Jährigen oder einer 25-Jährigen empfehlen.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass da sofort Neugier entsteht. Und damit sind wir im Grunde genommen bei so einem Thema, was mich persönlich sehr interessiert, nämlich die Sprache. Die brauchen wir nämlich. Und du hast ja gerade auch in deiner Einladung an diesen jungen Menschen eine ganz bestimmte Sprache auch verwendet. Und das ist eine Art Übersetzung. Und du bist ja Journalistin, du übersetzt permanent. Winzersprache, Händlersprache, Konsumentensprache. Wenn wir jetzt so ein kleines Übersetzungsstudio aufmachen, was ist dein Grundprinzip? Wie bleibt Tiefe möglich in der Weinansprache, ohne dass es einschüchtert?
Begriffe zu nehmen, die jeder nachvollziehen kann. Ich meine, nochmal, ich komme nochmal zurück auf die WSET oder WSET-Ausbildung, das Diplom. Da kriegt man sozusagen ein Waschzettel mit Vokabular, das man verwenden darf. Das sind Begriffe, die allgemein bekannt sind, und von denen jeder eine Vorstellung hat. Und ich denke, nur solche Begriffe darf man verwenden. Wobei, ich muss jetzt dazu sagen, wir haben natürlich unterschiedliche Kulturen auf der Welt. Und ich habe auch chinesische Studenten und dort gibt es keine Stachelbeeren. Also das muss man wirklich mal sich im Kopf bewahren, dass andere Kulturen vielleicht anders Wein beschreiben. Das ist durchaus der Fall. Ich mag Begriffe, die jeder nachvollziehen kann. Das ist eigentlich das Einzige, was ich erwarte.
Gibt es auch Begriffe, die du am liebsten aus dem öffentlichen Weinjargon verbannen würdest?
Ich bin kein Freund des Begriffs mineralisch, weil das ist im Prinzip wie fruchtig. Das heißt, mineralisch ist ein Überbegriff, und der macht für mich überhaupt keinen Sinn. Ich muss wissen, was der Beschreibende damit meint, dass der Wein salzig ist, dass er nach Algen schmeckt, dass er etwas Metallisches an sich hat. Ich schätze Beschreibungen, die eigentlich sehr ins Detail gehen. Das heißt, wenn jemand sagt, der Wein duftet oder schmeckt nach Schokolade, dann würde ich gern hören, ist es eine dunkle oder ist es eine Milchschokolade? Das ist, damit man wirklich eine Vorstellung davon kriegt. Aber Weinbeschreibungen sollten sich an der Realität orientieren und nicht an dem, was ich gerne hätte. Also dieser Begriff mineralisch, den mag ich überhaupt nicht.
Gibt es weitere, die du verbannen würdest, wo du sagst, damit kommen wir nicht ans Ziel?
Fällt mir nichts ein. Also nicht, wenn du sprichst jetzt mit mir und ich habe ein bestimmtes Vokabular. Also mein Vokabular ist eigentlich gut, finde ich. Und ist eigentlich alles verbannt, was niemand nachvollziehen kann. Also ich hoffe, also ich bin immer offen für Gegenworte, aber du fragst mich wo ich wirklich, da fällt mir keine
Wir
Antwort
machen es
ein.
anders, Caro. Wir machen mal so, drei Begriffe nenne ich dir und du gibst jeweils zwei Definitionen. Einmal in der Fachsprache und zum zweiten in der Einladungssprache. Also mit denen wir, ne, das tun, was wir vorhin besprochen haben. Terroir.
Terroir ist die Verbindung von sehr vielen Aspekten. Dazu gehört der Winzer, das Klima, der Boden, das Winemaking. Im Prinzip wird dieser Begriff absolut überstrapaziert, weil er oft auch falsch verwechselt wird mit Boden.
Und jetzt deine Erklärung einem Laien gegenüber.
Ein ganz authentischer Wein, der nur so dort entstehen kann, wie er jetzt hier sich präsentiert.
Super. Balance.
Das ist dasselbe wie der Begriff Terroir. Es sind so viele Balancen oder Unbalancen in einem Wein, das heißt, man muss wieder weitergehen. Wenn ich von einer Balance spreche, dann muss ich wissen, was ist in der Balance in dem Wein. Ist es die Frucht und die Säure? Ist es der Alkohol und die Süße? Ist es das Holz und die Aromen? Dieser Begriff ist, der muss tatsächlich ausführlich beschrieben werden und darf, ist ein Überbegriff, genauso wie mineralisch, was wir vorher hatten. Das sind lauter Überbegriffe. Und jetzt zum anderen, zum Einladungsbegriff, in dem Wein passt alles zusammen.
Weltklasse Wein. Woran merkt man das ohne Punktetabelle?
Weltklasse Wein, das ist ein sehr schöner Begriff, Weltklasse Wein. Ich verwende ihn durchaus ab und zu. Erstens merke ich es am Preis meistens, wenn es ein Weltklasse-Wein ist. Ein Weltklasse-Wein ist ein Wein, der mir für immer in Erinnerung bleiben wird, der mich berührt, der mich zum Weitertrinken und animiert, über den ich sinnieren kann und sinnieren will. Der nur entstehen kann in einer Verbindung aus allen Begriffen, die du genannt hast. Und als Einladung, der Wein hat keinen Preis, der Wein hat einen Wert. Er ist sehr wertvoll, er ist einfach absolute Spitzenklasse.
Drei schöne Einladungen. Und da merkt man, dass du ja nicht nur MW-Profifrau bist, sondern auch als Journalistin unterwegs. Und in dieser Rolle musst du es ja, glaube ich, auch manchmal ein bisschen einfacher machen, oder?
Das Schöne an Journalisten wie mir ist, dass ich, bis auf bei der Zeitung, wo ich mich selber quasi redigiere, dass ich immer einen Redakteur hinten dran sitzen habe oder jemand, der quasi die letztendliche Verantwortung trägt. Und wäre ich zu kompliziert, würde mir meine liebe Kollegin vom Feinschmecker Gabriele Heinz wirklich auch schreiben, du, das verstehe ich nicht. Was meinst du damit? Das ist das Tolle am Journalismus. Und auch bei Decanter, wo in London, wo ich schreibe, da schreibe ich dazu noch auf Englisch, was natürlich auch zu Missverständnissen führen kann, was ich ehrlich sagen muss. Und ich hatte letzte Woche, vorletzte Woche einen ganzen kurzen Text abgegeben und hat tatsächlich trotzdem etwas missverständlich geklungen und man fragt nach. Also er wird am Ende gibt es eine Kontrollsubstanz bei mir. Das ist eigentlich ganz gut.
Ja.
Also ich glaube, dass Weinjournalismus, weil das auch jeder Tod spricht, auch noch überleben wird.
Ja, also wir haben auf der einen Seite schon in dieser Blase sozusagen Hochsprache, ne? Die nicht jedem direkt zugänglich ist. Aber was du ja eben gemacht hast, war diese Hochsprache auch so ein bisschen in, ich nenne es mal, in einen Dialekt, ne? Zu übersetzen, den die Menschen einfach verstehen. Das ist die Sprache, die ja für viele die Ursprache, die Heimatsprache. Du hast ja selbst auch einen Dialekt, den man raushört. Und das ist ja auch, damit ist ja auch eine Verbindung mit der Heimat und der Herkunft durchaus signalisiert. Und insofern ist das vielleicht auch ein Schlüssel, um da den Menschen ein bisschen näher zu kommen.
Also ich kann tatsächlich Hochdeutsch sprechen, aber
Nee, das ist ja toll.
tatsächlich ist es so, wenn man aus Bayern kommt, behält man, glaube ich, immer
Ja.
einen gewissen Singsang aus stolz bayerisch zu sein oder allgäuerisch in dem Fall. Ja, nein, aber ich merke auch, dass wir beide verschiedene Sprachen sprechen, jetzt vom Dialekt oder vom Akzent abgesprochen. Sprichst du eine Hochsprache und ich spreche, glaube ich, wesentlich handfester und wesentlich praktischer oder wesentlich auf einem praktikablen, verständlichen Niveau. Vielleicht liegt es daran, dass du mir diese Fragen stellst.
Ja, vielleicht. Wenn Herkunft wie Dialekt ist, was ich gerade ja zusammengeführt habe, wo hörst du gerade neue Dialekte entstehen? Gibt es Weinländer, wo du gerade spürst, da entsteht ein neuer Dialekt, der noch nicht so geschniegelt ist? Also ich denke da zum Beispiel an Griechenland.
Boah. Also Griechenland ist durchaus geschniegelt. Griechenland ist sehr fortgeschritten. Griechenland würde ich heute als ein fortgeschrittenes, klassisches Weinland nennen, das die Leute erst wiederentdecken mussten. Also Griechenland gehört da mit Sicherheit nicht mehr dazu. Vielleicht ist es diese Länder, die es erst zu entdecken gilt. Türkei zum Beispiel. Wobei Türkei sich in den letzten 20 Jahren genauso weiterentwickelt hat. Ich kenne die Weine dort sehr gut. Und heute einfach super Weine hervorbringt. Vielleicht sind die interessanten Länder, wo du sagst Dialekt. Ich glaube, du meinst etwas, wo noch Schwächen vorhanden sind. Oder ist das das, was du meinst?
Ja, die Metapher Dialekt zielt auf Herkünfte beziehungsweise Weine, die eben noch nicht so geschniegelt sind. Nicht so geschniegelt wie viele Weine sozusagen der klassischen Weinländer, die wilder sind, die noch mit Ecken und Kanten daherkommen, aber doch irgendwie auch den Charme des Unverfälschten zeigen, weil sie eben nicht für den Markt glatt gebügelt sind. Und ich dachte, Griechenland mit Assyrtiko oder Xenomavro würden dazugehören.
Ach, absolut vorausentwickelt schon. Ich
Okay, schon
glaube eher, dass
rausentwickelt.
wir dann, ja. Also erstens, nochmal, Dialekt oder Akzent nehme ich nicht als etwas Negatives. Ich bin stolz drauf,
Ja,
ich
natürlich,
seh das
ist
positiv.
positiv.
Okay, sehen wir die neuen Länder, die wir noch nicht beachtet haben. Polen, also ich habe gerade eben kam die Kiste an. Ein Riesling aus Polen von Winegrad Turnau, von einem Weingut namens Turnau, weil ich gerade über Cool-Cajun-Weine schreibe und dann einen Wein von Sylt dabei habe, den Ben Müller macht, Solaris, dann den Turnau-Wein und wer ist denn der dritte? Ah ja, der dritte ist ein Chardonnay bin mir noch nicht sicher, ob ich den Chardonnay oder den Sekt nehme von Chucru aus England. Herausragende Weine, also ich muss sagen, herausragend. Und England hat durchaus aber auch noch Weine, wo ich nicht sehr glücklich bin, falls du das hören möchtest. Und ich glaube, in Polen gibt es auch noch Weine, die man vielleicht noch entwickeln kann. Das mag durchaus sein, dass es da noch bessere Weine gibt. Oder Wein, der noch besser werden kann. Aber jedes Land geht durch eine Lernphase. Als ich zuerst das erste Mal in der Türkei war, vor 15, 16 Jahren, fand ich, waren die Weine oft schwer und zu gewaltig. Und heute kriegt man dort leichte, elegante Weine. Man hat das Holz im Griff, man hat die Frucht im Griff, man hat die Frische im Griff. Also ich glaube, den Lernprozess macht jeder durch. Und das wird, ich bin ja froh, dass es immer was zu entdecken gibt.
Sind das die Hidden Champions, die du da gerade erwähnt hast? Polen, Sylt, oder geht das sogar noch weiter hoch in den skandinavischen Norden?
Witzigerweise jetzt, und es war nicht vorbereitet, also ich möchte nur noch sagen, das war weder abgesprochen noch sonst irgendwas. Aber ich habe es vor mir liegen, weil ich gestern geschrieben habe, meine Weine, die ich entdeckt habe, auf dem Cool Climate Summit in Kopenhagen. Und ich habe tatsächlich natürlich nicht die Deutschen probiert, ich habe die norwegischen, die finnischen und die dänischen Weine probiert. Und natürlich gibt es dort Hidden Champions. Es ist jetzt gerade so, dass einfach da noch eine Limitation ist, was Weinbau betrifft, weil es einfach zu kühl noch ist. Aber man weiß ja nie, was noch kommt. Dann kann ich mal einen Tipp geben. Ich war begeistert von einem Solaris, der im Holz ausgebaut wurde und von, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Bi-Stokkerbi oder Bi-Stokkerbi gemacht wurde. Ich habe die norwegischen Weine waren natürlich noch sehr viel aus Frucht gemacht. Ich fand das ganz fantastisch. Ich habe einen Rhubarb-Sekt von dem Weingut. Die Liste liegt immer noch vor mir, weil ich das geschrieben habe gestern Abend. Andersen Winery in was war das? Ich glaube, Norwegen waren die oder waren die auch dänisch? Ganz hervorragend Fruchtsekte probiert. Aus Rhabarber und aus Jonagold. Weißt du, es gibt nichts, bei dir klang das jetzt gerade so negativ, als ob ein Dialekt oder ein
Nee,
Akzent was
das ist,
Negatives wäre.
ist
Ich
positiv
finde es
gemeint.
toll, wenn ich
Ja,
sowas
klar.
entdecke. Ich finde es ganz, ganz super.
Ja, es geht mir da gerade um das noch nicht Perfekte. Und in diesem Nicht-Perfekten, da liegt manchmal ungeheuer viel Spannendes, was man entdecken kann und was einen auch berührt, weil es eben gerade nicht so glatt und perfekt ist.
Okay, ich habe, weil ich ja über diese Weine schreibe, England, Chucru habe ich gerade neben mir stehen und ich lese dir mal das Etikett vor. Da steht also der Name nur drüber, Chucru, und dann steht der Name Bonkers Zombie Robert Alien Monsters from the Future Ate My Brain. Klammer sur Lee. Und drunter steht nur ein kleines Chardonnay Multi Vintage Solera. Hat ein total witziges, simples, lesbares, nachvollziehbares Etikett. Der Wein ist fantastisch. Also falls jemand sich dafür interessiert, Bonkers Zombie von Chucru und Chardonnay. Mit Sicherheit nichts für Anfänger. Dafür ist er zu schlank und zu salzig oder die Säure ist sehr streng hier noch. Aber ich fand die Leichtigkeit, ich fand die Eleganz unbegreiflich und es sieht super toll aus und England hat mit Sicherheit eine Zukunft. Ob die jetzt noch einen Akzent haben da dran, kann durchaus sein.
Was hältst du davon, wenn du mir die Empfehlungen rüberschickst und ich packe sie in die Shownotes?
Aber gerne, mache ich.
Ja, dann hat es nämlich noch einen besonderen Wert, dann kann man es nachlesen und kann auch mal recherchieren, wo es denn sowas zu kaufen gibt.
Ja, aber ich sag mal, ich bin froh, wenn Leute erstmal deutschen Wein trinken. Trinkt Deutsch, Leute, damit die Krise übertrunken wird. Aber wer natürlich wirklich mal Ausflüge machen will und Neues entdecken will, das sind Entdeckungen. Das ist jetzt nicht so, dass ich die jeden Tag trinken werde. Dazu ist Chucrut, glaube ich, auch zu teuer. Aber ich mache gerne Entdeckungen. Aber ansonsten mein täglicher Wein und ich trinke jeden Tag ein Glas Weiß und ein Glas Rot, auch wenn die WHO mir davon abrät, ist deutsch. Ja, ich trinke
Ja.
immer deutschen Spätburgunder, aus Prinzip glaube ich schon am Abend, und ein Glas Riesling.
Und was haben diese Weine, dass sie dich auch im Alltag immer wieder faszinieren?
Ich finde die ganz toll gemacht teilweise. Also jetzt mal bei den Roten, mein Mann ist kein Weintrinker, aber er folgt mir halt dann. Sie dürfen nicht zu teuer sein. Ich trinke Spätburgunder, also Rot, da trinkt er dann ein Glas mit. Und sie müssen mir gefallen. Und das ist zum Beispiel der Gutswein von Rings, der Gutswein von Meyer-Nägel und ich glaube, das ist der Ortswein von Fürst. Die sind bei uns alle drei immer offen an der Theke, damit mein Mann
Ja.
sich einen einschenken kann. Bei Weiß variiert es. Es hängt einfach mit der Arbeit auch zusammen. Aber zuletzt habe ich sehr viel Weine, eben die ich vorbereitet habe, für Norwegen probiert. Und es war Mosel und ein ganz toller Riesling, kann ich auch nochmal empfehlen, von der Ahr, Fiebrich. Michael Fiebrich hat nur 1,7 Hektar. Der Wein kostet 14 Euro und war wirklich ein richtig guter Riesling.
Gibt es auch Weine, die dir zu perfekt sind, die, wo du dann merkst, irgendwie, es sind zwar Weine, die man eigentlich hoch bewerten müsste, aber irgendwas fehlt ihnen. Gibt es sowas?
Also prinzipiell mal, Wein ist ein Naturprodukt und in der Natur gibt es für mich keine Perfektion. Also von dem her ist mir der Wein sozusagen noch nicht begegnet. Ich glaube, ich habe einmal in meinem Leben 100 Punkte vergeben. Einmal nur, und ich weiß nicht mehr, welches war. Ich glaube, das war an dem Abend, waren 1990er bei Prüm in der Probe, war es eine Auslese und eine Spätlese. Und der Jahrgang, da stimmt ja einfach alles an dem Wein. Die Reife und so weiter, die Harmonie. Aber normalerweise bleibe ich bei 99 Punkten hängen. Also kurz vor Perfektion oder wie ich den beschrieben habe zuletzt, als ich die sechs besten Weine vom ja, 2025 von mir, die ich probiert habe, beschrieben habe, fast perfekt. Langweilt der Wein mich? Nein, um Gottes Willen. Also der Wein ist sowas, das war der 20, schlag mich tot, 24er Pettental Riesling von Klaus-Peter Keller. Den trinke ich vorsichtig. Wenn ein Wein nahe an der Perfektion ist, dann trinkt man da nicht, haut sich das Glas nicht hinter die Binde, sondern nimmt ihn wirklich Schluck für Schluck wahr, kommuniziert mit dem Wein, hört ihm zu. Perfektion kann nicht langweilen, es kann nur faszinieren.
Also, du hast Perfektion jetzt ja auch schon definiert, indirekt. Da habe ich gehört, der Wein muss dich fordern, er muss Energie ausstrahlen, er muss was haben, das dich fesselt. Sonst geht das nicht. Daneben muss er sicherlich auch bestimmte Standards erfüllen, er muss gut balanciert sein und ein paar andere Dinge natürlich auch mitbringen. Aber dieses, wie er dich berührt, ist für dich wichtig, oder?
Wir sprachen jetzt gerade vom perfekten Wein. Wir sprachen jetzt nicht von dem Glas Grauburgunder, was in der Kneipe ausgeschenkt wird.
Richtig.
Nicht jeder Wein muss mich berühren. Der Grauburgunder, den es im Glas für, keine Ahnung, für 4 € gibt, und der aus einer größeren Produktion stammt, muss mich nicht fesseln und muss mich nicht faszinieren. Er muss mir schmecken. Wir sprachen jetzt gerade von Wein an der Perfektion. Wir sprechen von Weinen, wo ich 99 Punkte gebe. Und ja, erwarte ich sehr viel. Da erwarte ich sehr viel. Von dem ganz normalen Wein, und ich sage, okay, ich bin an der Theke, ich bin im Flughafen, schon wieder in der Lounge in Frankfurt, da kriege ich keinen 99-Punkte-Wein. Dann schaue ich, und da war ich ganz glücklich, als einen Ortswein von Kühling-Gillert letztes Jahr, vorletztes Jahr mal gab. Und da trinke ich dann ein Glas. Ich probiere die anderen durch und schaue, womit ich am besten hin auskomme. Und dann nehme ich auch einen ganz einfachen Wein. Das ist dann nichts, wo ich zuhöre und mit dem ich kommuniziere.
Ja, es war so gemeint, dass ich sage, es genügt nicht, dass er nach den Parametern Balance, Textur, Energie, Länge etc. Alles hat, sondern es muss für so einen perfekten Wein ein bisschen mehr sein.
Für einen perfekten Wein muss es mehr sein. Aber das ist das, wir beide haben das Wesset-Diplom. Ich komme nochmal drauf zurück. Und du hast es ja gerade erwähnt, da muss man der Duft, dann die Balance. Also es gibt diesen Begriff Blick. Ich weiß nicht, ob alle Zuhörer das kennen. Blick nennt man diese Definition. Das ist Balance, Länge, Intensität und Komplexität. Und das ist immer das, womit man Wein dann beurteilt. Einen einfachen Wein. Und das sage ich allen Leuten, allen Studenten, die vor mir sitzen. Beim einfachen Wein reicht Blick. Für einen sehr guten Wein, für einen wirklich fast perfekten Wein, reicht Blick überhaupt nicht aus. Da geht es dann um Eleganz, da geht es um Finesse, da geht es um Intensität. Nee, Intensität war dabei etwas anderes, um Konzentration noch, da geht es um ganz andere Dinge. Aber Blick, Balance, Länge, Intensität, Komplexität sind die Basismerkmale, die findet man auch wieder, hoffentlich. Die findet man hoffentlich auch wieder in der 6-Euro-Flasche badischen Grauburgunder wieder.
Und brauchst bei dem Perfekten auch Ursprungsidentität?
Ich glaube, ohne Ursprungsidentität wäre der Wein wahrscheinlich nicht das, was ich als fast perfekt bezeichne. Ja, da steht mehr Geschichte dahinter. Aber ich setze das nicht voraus. Ich muss nicht wissen, wie viel Kalkanteil oder wie viel Lehmanteil in dem Boden ist. Das interessiert mich dann in dem Moment ehrlich gesagt relativ wenig. Ich setze da voraus, dass da was alles gestimmt hat. Also von Klima, von Boden, von Winzer, von dem Rebstock, von der Bearbeitung im Weinberg, von der Arbeit im Keller, dass alles zusammenfällt. Aber ich setze bei mir nicht voraus, dass ich das alles aus dem Wein herauslesen kann. Dazu gibt es sozusagen Textsheets, heißen die da. Findet man meistens auf der Webseite, wo exakt beschrieben ist, woher er kommt und wie er gemacht wurde. Aber das darf mich erstmal in meinem Urteil überhaupt nicht beeinflussen.
Caro, es gibt ja auch die anderen Weine, die überwiegend im Keller gemacht werden. Wie viel kann man mit Kellertechnik reparieren? Wie viel kann man mit Kellertechnik auch an Qualität suggerieren, die eigentlich gar nicht so richtig da ist?
Ich bin kein Winzer. Also ich bin die falsche Ansprechpartnerin. Ich kann zwar durch meine Ausbildung kriege ich wahrscheinlich irgendeinen Wein zum Fermentieren und kann auch irgendwie ausbauen. Und erinnere ich mich richtig, du hast mal Wein gemacht oder irgendjemand hat mir das mal erzählt von meinen Mitstudenten, die dann, nee, das war ein anderer, der dann Wein in so einem Glasballon zu Hause gemacht hat. Das ist nicht mein Ehrgeiz. Und ich kann auch diese Frage nicht akkurat beantworten. Deswegen möchte ich da gar nicht antworten. Es wäre Schlauschwätz, was ich jetzt dann machen würde. Mit Sicherheit kann man viel beeinflussen. Man kann viel rausfiltern. Nach Gesetzgebung kann man nichts zufügen. Das ist schon mal sehr positiv. Und ich weiß, dass tatsächlich das Traubenmaterial eine große Rolle spielt. Ich weiß auch, dass die Hefen eine große Rolle spielen. Es gibt tatsächlich, macht einen großen Unterschied, ob man eine billige Industriehefe nimmt oder spontan vergärt. Aber wie weit man fummeln kann, wie weit man das alles im Keller herrichten kann. Also da bin ich nicht die kompetente Person, die das wirklich sagen kann.
Wird in manchen Regionen viel mit Technik gearbeitet? Gibt es da Unterschiede? Sagt zum Beispiel, Burgund ist eher handwerklich. Gibt es andere Regionen, die weniger handwerklich sind?
Willst du jetzt, dass ich auf Australien und Kalifornien schimpfe? Die
Nein.
sind genauso handwerklich. Also das würde ich nie zu sagen wagen. Dass dort mehr Technik ins Spiel kommt, liegt oft auch daran, dass einfach diese Keller und diese Produktion oft erst in den letzten 30 Jahren entstanden sind und dass natürlich da nicht dieses alte Spinnweben verhangene Bild da sein muss. Da ist mit Sicherheit mehr Technik im Spiel und Technik kann gut sein. Hat jemand gesagt, dass Technik was Schlechtes sein kann? Du kannst heute das Lesegut, was du in den Keller bringst, auf Sortiermaschinen vorsortieren mit Optical Sorters und mit allen möglichen Spielereien, wer das Geld hat dafür. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das zur Qualität beiträgt. Ich denke, du kannst da durchaus im Keller was verbessern. Aber ich glaube mal, aus dem schlechten Traubengut einen guten Wein zu machen, das wird nie hinhauen, egal wie viel Aktivkohlefilter man einsetzt. Aber wie gesagt, weder in Kalifornien noch in Australien noch in Deutschland noch in Burgund. Und ich kann mal ein anderes Beispiel nennen, also weil ich weiß, dass das so ein bisschen in die neue Welt gezielt hat. Es gibt herausragende, fast perfekte Weine aus Kalifornien, die ich grandios finde. Und vor allen Dingen Cabernet, die bei uns immer schnell runter gebügelt werden. Es gibt wahnsinnig tolle Weine aus vielen Ländern dieser Welt, aus Neuseeland oder aus Australien, wo Technik eingesetzt wird. Und ich finde sie gut.
Caro, noch eine Zumutung. Ich habe ja schon einige
Oh Gott, jetzt muss ich wieder einen Satz erfinden. Ich
rausgehauen.
weiß, es kommt jetzt auf mich zu, dass ich einen Satz erfinden muss. Sag an.
Terroir. Für die nächsten 30 Jahre, ist das eher Kompass oder eher Klotz am Bein?
Weder noch. Du, weder noch. Es ist weder ein Klotz am Bein, noch ist es ein Kompass. Also ich glaube nicht, dass es ein Kompass ist, wenn man Leute erreichen will, die wenig Angst, wenig Ahnung haben von Wein und einfach nur Wein trinken möchten, ohne dass sie wirklich ein Studium vorher absolvieren. Glaube ich nicht, dass man mit dem Begriff Terroir exzessiv operieren sollte. Weil das zu verstehen, habe ich schon ganz verstanden. Ich frage mich, ob ich den Begriff schon total verstanden habe. Also Terroir ist etwas, was bei Fortgeschrittenen diskutiert werden sollte. Klotz am Bein. Ich glaube, er ist überstrapaziert worden. Allein schon, weil dieser Begriff dauernd fällt. Ohne dass er eigentlich in seiner Komplexität aufgedröselt wird, macht den Begriff schon echt missverständlich und schwer nachvollziehbar. Aber nochmal, wenn du den 2024er, was glaube ich, Riesling Pettental von Klaus-Peter Keller verstehen willst, dann und du bist bereit, das ist ein Auktionswein, ich glaube, der ist für 600, 650 Euro bei der Nahe-Auktion versteigert worden, die Flasche, und du bist willig, 600 Euro für diese Flasche auszugeben, dann willst du nicht nur den Wein trinken, dann willst du die Geschichte dazu. Und dann spielt Terroir eine Rolle. Also von dem her glaube ich, es gibt weder den Nordpol noch den Südpol, es gibt sehr viel dazwischen bei Wein und bei Weinbegriffen.
Ja, und die andere Perspektive auf diesen Begriff ist ja der Klimawandel. Wenn ein Terroir, nennen wir, ob Bordeaux oder Mosel, plötzlich Weine hervorbringt, die dann gar nicht mehr nach dem klassischen Herkunftsprofil schmecken, was ist dann noch die Basis?
Mosel, Mosel. Ich glaube, zu allen Zeiten in der Entstehung dieser Erde gab es warme Jahre und kalte Jahre. Wir haben einen Klimawandel, das ist ganz klar, aber die Mosel ist noch nicht am Ende der Fahnenstange angelangt und die Weine von der Mosel sind Profiteure, wenn es so ist, vom Klimawandel und der Klimaerwärmung. Es gab natürlich auch Jahrgänge wie 2018, wo es dann extrem wurde, 2003, wo es dann extrem wurde, wo die Mosel gekämpft hat. Und es sind nicht typische Moselkabinette gewesen aus dem Jahrgang 2018. Aber dann nehmen wir die kühlen Jahrgänge und die waren zuletzt auch, das war 21, war 24. 24 war für mich ein Kabinettjahr an der Mosel, 21 ein grandioses Kabinettjahr an der Mosel. Das heißt, bei der Mosel, glaube ich, ist es eine völlig andere Situation wie in Bordeaux. Die Mosel profitiert. In Bordeaux, es ist so schwer zu sagen. Ich glaube, Bordeaux ist auch noch nicht am Ende angelangt. Ich glaube nicht, dass Bordeaux jetzt Touriga National pflanzen muss. Oder nur noch Marcellane ist, glaube ich, zugelassen für die AOC-Weine inzwischen oder sowas. Ich glaube nicht, dass das die Zukunft von Bordeaux ist. Ich glaube, genauso wie man lernt, mit Klimawandel umzugehen, die deutschen Winzer machen das ja hervorragend, wird auch Bordeaux lernen, mit Klimawandel umzugehen. Vielleicht andere Reihenpflanzungen, andere Windoffenheit, etc., etc. Also ich bin jetzt nicht so, dass der Weinbau am Ende ist, nur weil es 2 Grad wärmer ist. Man muss sich darauf einstellen, man muss sich anpassen, aber ich hoffe, wir sind noch nicht am Ende angekommen.
Aber es wird Bewegung in die klassischen Rebsorten kommen, oder?
Also, die klassischen, darf ich über Deutschland sprechen? Da kenne ich mich am besten aus. Riesling ist immer noch tatsächlich so, dass es auf das kühle Klima reagiert und zwar hervorragend reagiert. Nochmal 21, 24 als Beispiel. Baden hat noch kein Grenache angebaut. Und es sind Versuche da mit Syrah in Baden, man lebt ja. Ziereisen hat einen Syrah. Martin Wasmer, einen ganz, ganz tollen Syrah in Baden. Aber es ist noch nicht die, sind noch nicht die idealen Bedingungen da, um Syrah in Baden wirklich zur dominanten Rebsorte werden zu lassen. Und egal mit wem man spricht, mit Hans-Peter Ziereisen oder mit Martin Wasmer oder mit den anderen dort unten, die sagen, nein, wir schaffen es jetzt eigentlich jedes Jahr Pinot Noir oder Spätburgunder auszureifen. Das heißt, Pinot ist unsere Rebsorte und wird es auch die nächsten Jahrzehnte sein. Wie es ausschaut, wenn wir alles so weitermachen, in 2050, 2060 kann ich nicht sagen. Und ich bin weder ein Klimaforscher, noch bin ich jemand, der sagt, das ist der alles schwarzmalt. Wenn wir alles schwarzmalen, wenn wir sagen, dann haben wir hier, dann schwappt der Atlantik über uns rein. Dann
Dann spielt der
haben
Weinbau auch keine Rolle mehr.
dann geht es nicht mehr um den Wein, dann geht es ums
Ja,
nackte Überleben.
ja. Aber im Grunde genommen haben wir ja eine Situation, wo du zu Recht sagst, gerade der deutsche Wein, die deutschen Winzer haben ein ungeheuer großes positives Anpassungspotenzial bewiesen. Wir haben ja auf der einen Seite durchaus wärmere Jahrgänge, das ging mit 2003 los. Es gab auch immer wieder mal Unterbrechungen in diesem Trend, aber generell sagen die Winzer schon, das merkt man, wir müssen früher ernten und so weiter. Das ist eine Anpassungsmaßnahme, Laubbandmanagement ist ein anderes, Begrünung ist vielleicht wieder ein anderes. Also es gibt verschiedene Anpassungen, die ganz erfolgreich gelernt worden sind in den letzten ein, zwei Jahrzehnten. Und wir haben in der anderen Hinsicht aber auch nochmal einen anderen Stil, vielleicht Stilmotor oder Stildruck, nämlich weg von den eher super reifen Weinen, die wir da in den Nullerjahren präferiert haben, hin zu schlankeren Weinen, Weine mit mehr Energie, mit einem niedrigeren pH-Wert. Also da hat auch sozusagen die Stilistik oder das, was man da im Wein gut findet, hat sich verändert. Also im Grunde genommen eine Zangenbewegung, die es den Winzern sicherlich noch schwieriger macht. Und trotzdem schaffen sie es, Klimawandel auf der einen Seite und diese stilistische Moderne, wie ich es mal nenne, unter einen Hut zu bringen und liefern Jahr für Jahr ja wieder sensationelle Weine ab. Insofern bin ich ebenfalls positiv, was das Anpassungspotenzial anbelangt. Da ist noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht.
Um Gottes Willen nicht, nein, ganz im Gegenteil. Also ich sehe das auch ganz anders wie du. Ich sehe das als eine Entwicklungsphase. Ja, du hast völlig recht mit den 2000ern, dass man dann die kräftigeren Weine gemacht hat. Das war ein Trend. Das war auch der Weg zu dem, wie es heute ist. Aber das war bewusst gemacht. Also das war ist auch heute bewusst gemacht. Das Schlankere, das Leichtere. Ich glaube, so viel Spielraum hat ein Winzer, das zu beeinflussen und im ersten Jahrzehnt dieses Millenniums. Ich erinnere mich, dass das große Gewächs 2002 auf den Markt kam. Es gab keine Definition dafür. Also hat man erstmal gedacht, ein großes Gewächs muss sehr superreif sein. Und dann, das resultiert natürlich in einem höheren Alkohol, 14 Volumenprozent im Riesling. Und dass es anders geht, zeigen ja quasi zeigt das zweite Jahrzehnt. Das ist ein Stilwechsel. Ich glaube nicht, dass es so viel mit dem Klima zu tun hat.
Ja, es ist ein Stilwechsel. Ich sage ja, das Klima wird ja das Gegenteil letztendlich intendieren, nämlich dass man kräftigere Weine macht. Das ist ja heute viel leichter als in den Nullerjahren letztlich. Es wäre leichter.
Es wäre leichter, aber ich glaube, die Winzer haben sich schon längst also auf die Situation auch eingestellt. Ich glaube nicht, dass die Klimaerwärmung ist per se noch nicht das Problem in Deutschland für die Winzer. Ich spreche jetzt für die Winzer. Das ist eher die Trockenheit. Also von dem her, das eine ist Stil und das andere ist Probleme im Weinberg, die sich aus einer Erwärmung ergeben.
Ja, da ist Deutschland sicherlich ein Stück weit noch privilegiert. Ich habe mit Winzern aus dem Chianti-Gebiet gesprochen oder auch aus weiter südlich gelegenen italienischen Regionen. Die würden zum Teil jetzt ein bisschen anders sehen. Die jammern schon und der eine oder andere spricht davon, dass er schon Angst hat, dass wir hier in 20 Jahren nicht mehr den Chianti machen können, den wir über 100, 200 Jahre gewohnt waren.
Das weiß der Winzer besser als ich.
Ja. Aktuell, du hast es ja gesagt, gibt es Gewinner und Verlierer. Die Deutschen zählen unter vorgehaltener Hand. Sie sagen natürlich, der Klimawandel ist nicht das, was wir uns wünschen, aber bislang profitieren wir eher davon. Wenn man in die mediterranen Gebiete geht, dann ist die Stimmung eine andere. Woran erkennt man den Gewinner im Glas? Struktur, Säurebild, Alkoholgefühl?
Also Säure spielt wir sprechen verschiedene Weine jetzt. Also es ist sehr schwer. Lass mich ein Beispiel nehmen bei Riesling. Mit Sicherheit merkt man den Gewinner im Glas, dass die Säurewerte nicht mehr ganz so strikt sind. Was war 2010 war auch ein Jahrgang, der sehr kalt war, und da waren die Säurewerte
Hoch.
extrem hoch,
Ja.
extrem hoch. Das war jetzt wie gesagt Jahrgang. Und wenn man es heute so anschaut, ich glaube reife Säure, reife Frucht, Struktur. Was ist Struktur im Wein? Das spielt alles wieder. Struktur ist auch so ein Überbegriff. Ich sage immer eher Textur. Ist eigentlich weniger wichtig. Aber reife Säure, reife Frucht ist, glaube ich, so diese Parameter.
Und wer verliert eher durch das Klima?
Ja, offensichtlich die im Chianti. Ich habe keine Ahnung, hast du
Ja,
jetzt gerade gesagt.
du hast ja den Blick über den
Ja,
nationalen Horizont.
okay. Dann sage ich mal, es sind Länder in sehr warmen Regionen, Sizilien, Andalusien, oder ich nehme jetzt mal in Portugal, im Alentejo. Es ist nicht diese 1 Grad Durchschnittserwärmung, was die Schwierigkeit dort ist, und mit Winzern, ich kann ja auch nur Winzer zitieren, es ist ja, mit denen ich dort gesprochen habe, wenn man Hitzepeaks hat, diese Temperaturen über 43 Grad, und zwar ein paar Tage in Folge, wenn dann wirklich der Weinstock aufhört zu verstoffwechseln, sich also quasi richtig verschließt. Das sind die Problematiken, die man selbst im sehr warmen Alentejo wahrnimmt. Und ich vermute in Sizilien oder im Süden von Spanien. Also dieses 1 Grad ist jetzt nicht mal das größte Problem, sondern das sind Tage, die sehr heiß sind, oder bei uns dann diese tropischen Nächte, wo eben der Stoffwechsel einfach sich durch die Nacht durchzieht im Weinstock. Mit 18 plus, bei uns wird es definiert durch 18 plus Grad, tropische Nacht. Das sind, glaube ich, diese Problematiken. Das heißt, man spricht immer von Klimaerwärmung und denkt immer, das Klima, die Erwärmung geht so nach oben. Das sind andere Problematiken, die damit kommen.
Caro, wenn du in die Zukunft guckst, gibt es etwas, das du dir wünschst, auf die Weinwelt bezogen?
Nein, ich bin eigentlich wunschlos glücklich. Also natürlich bin ich wunschlos glücklich, weil ich wirklich den wunderbaren Beruf habe, Weine zu entdecken und Weine probieren zu dürfen und mit Winzern zu arbeiten. Das für mich ein ganz liebenswerter Menschenschlag ist, egal wo ich bin, in Griechenland, in der Türkei, oder ob ich jetzt kommuniziert habe mit den Winzern, weil ich gerade über England eben schreibe, Chykrü in England, oder dann was völlig Neues entdecke in Dänemark. Ich bin völlig glücklich. Also mich macht die Arbeit mit Wein glücklich, mich macht der Wein glücklich, und ich kann es mir eigentlich nicht schöner wünschen. Also ich habe keinen Wunschzettel, was in meinem Leben noch passieren sollte. Vielleicht ein Lottogewinn, aber das war's schon.
Dann schließ doch mal für einen Moment die Augen. Wir springen 10 Jahre nach vorne. Wir schreiben das Jahr 2036. Wein hat überlebt. Er ist als Kulturträger relevanter denn je. Und in dieser Szene, was ist da das Schönste, das vielleicht leiseste Detail, das man leicht übersieht, aber enorm viel zählt und erzählt?
Dass ich ausreichend guten Wein im Keller habe, den ich noch trinken kann, für die nächsten 10 Jahre auch noch. Was ist das schönste Detail in 10 Jahren? Ich hoffe, dass der Wein noch so ist, wie er heute ist, dass er nicht 14 Volumenprozent Alkohol hat, dass er immer noch mich fasziniert, dass er immer noch mir schmeckt, dass ich immer noch jeden Tag gern ein Glas Wein trinke und dass ich es mir immer noch leisten kann.
Ja, das ist ein sehr kraftvolles Bild, was du da malst. Aber ich sag mal, es ist nicht umsonst zu haben. Was ist die dunkle Seite? Was musste verschwinden, damit dieses Bild, diese Szene, die du beschreibst, möglich wurde?
Was musste verschwinden? Ich hoffe, es geht so weiter. Und was musste verschwinden? Oh, Donald Trump. Donald Trump muss verschwinden. Das wäre für mein größter Wunsch momentan. Donald Trump muss verschwinden. Und damit würden sich wieder andere Marktsituationen ergeben und so weiter. Das ist das Einzige. Das wünsche ich mir. Mein Wunschzettel ist kurz.
Und wenn dieses 2036 nur möglich ist, Caro, indem du einen persönlichen Preis zahlst, du gibst deinen Titel Master of Wine für immer zurück, aber dafür garantierst du, dass genau dieses Bild Realität wird. Würdest du tauschen?
Den haben wir so hart verdient, jetzt bist du. Okay, lass mich drüber nachdenken. Der Titel ist, ich würde ihn zurückgeben. Das ist für mich jetzt etwas, was mir beruflich sehr hilft. Ich hoffe, dass ich nicht immer mich nur auf den Titel verlassen muss, sondern dass ich dann so etabliert bin, dass die Menschen mir vertrauen. Ob mit oder ohne Titel. Ja, ich würde ihn jederzeit zurückgeben, wenn es zu einer Verbesserung der Weltsituation führen würde. Jetzt nicht, dass man mich missversteht, dass ich den jederzeit zurückgeben würde, freiwillig. So einfach nicht. Aber ich hänge nicht an Titeln. Ich weiß nicht, ob jemand mir auf Facebook oder auf Instagram, vor allen Dingen Instagram, folgt. Bitte folgt mir. Aber da steht nicht Caro Maurer MW, sondern mein Instagram-Name ist tatsächlich immer noch caro.maurer, genauso bei Facebook. Oder wenn ich, was war jetzt das? Wenn ich muss mich irgendwo anmelden, dann melde ich mich nicht als Caro Maurer MW an, sondern melde mich als Caro Maurer an. Es ist ein berufliches Tool, es zeigt, dass ich Kompetenz habe, aber es ist hoffentlich etwas, von dem ich nicht komplett abhängig bin.
Caro, ich schätze deine Bescheidenheit, deine Spontanität und auch den ja immer wieder aufblitzenden Humor. Also für heute ganz, ganz herzlichen Dank. Ich weiß, bin mir bewusst, es war nicht immer ganz einfach, aber wir haben uns da, glaube ich, alles in allem vorangekämpft und du hast ein Bild insgesamt von der Weinwelt gemalt, das doch ein bisschen optimistischer ist als mein eigenes.
Oh, hoffentlich habe ich dich optimistisch gestimmt. Das
Ja,
hat mich
ich
sehr
gehe,
gefreut. Dann
ja.
hat es sich ja schon gelohnt, lieber Wolfgang. Danke, dass ich bei dir sein durfte. Und deine schwierigen, das muss ich wirklich sagen, wir haben ja nichts abgesprochen vorher. Bin ja ins Dunkel reingelaufen, du hast nur gesagt, aktuelle Themen. Und naja, es war sehr herausfordernd.
Caro, weil ich dich schätze, weil ich weiß, dass du mit diesen Fragen umzugehen verstehst. Ich hätte sie nicht jedem gestellt und wollte aber andererseits auch die Gelegenheit nutzen, dass jemand mit deinem Horizont diese Fragen gestellt bekommt.
Lieben Dank.
Danke für heute.
Danke dir.
So, ihr Lieben, das war Caro Maurer, Master of Wine. Caro ist Optimistin. Und das ist ansteckend, kein Kodak-Moment, keine Katastrophe. Wein als Kulturgut wird überleben und ehrlich, ich glaube ihr das. Und gleichzeitig ist mir im Gespräch etwas aufgefallen, das ich nicht unterschlagen will. An ein, zwei Stellen beim Weinregal, bei der Relevanzfrage, haben wir beide kurz vergessen, von wem wir eigentlich reden. Nicht als Vorwurf, Caro hat es selbst gemerkt und korrigiert, aber vielleicht liegt genau da ein blinder Fleck, der uns alle betrifft. Nicht bei den Böswilligen, nicht bei der WHO, sondern bei uns, die wir Wein lieben und manchmal vergessen, wie es sich anfühlt, ihn nicht zu verstehen. Was bleibt, ist eigentlich ganz einfach. Der erste Satz muss einladen, nicht erklären. Erst Bilder, dann der Boden. Und ja, ein Moselriesling mit 7,5 Volumenprozent Alkohol, der schadet nie. Und weil wir heute so viel über Einladung und Übersetzung gesprochen haben, hier eine Einladung von mir. Ich habe ein 12-Minuten-Audio, eine kleine Übung, wie du Wein am Gaumen liest. Der Leitgedanke dabei ist, die Nase ist der Trailer, der Film spielt am Gaumen. Den Link findest du in den Shownotes. Mehr von Caro findest du im Feinschmecker, im Generalanzeiger Bonn, bei Decanter und auf Instagram unter caro.maurer. Wenn dir dieser Podcast gefällt, abonniere ihn, bewerte ihn und empfehle ihn weiter. Bis zur nächsten Ausgabe. Ich bin Wolfgang Staudt und das war Genuss im Bus. Mach's gut und lass es dir schmecken.